Es wird immer offenbarer, die Tragweite des Gottesverlustes, das die Menschen da erfahren. Und darum sind Entscheidungen oft so blind. Sie bringen nicht wirkliche Lösungen, sondern es ist immer ein Herumtappen wie in der Finsternis. Die Torheit dieser Welt. Und die kann nur überwunden werden durch das Licht Gottes, durch die Weisheit Gottes. Und das hat Jesus gebracht. Er ist der Offenbarer Gottes. Und er bringt uns wieder diesen Gott, der den Menschen so fremd geworden ist. Er hat offenbar gemacht durch seine Wunder und Zeichen, aber auch durch sein eigenes Leben. Aber Jesus ist dazu in die Welt gebracht worden, hat die Gestalt des Menschen in dieser Hinfälligkeit auf sich genommen, um die Menschen wieder herauszuretten aus dieser Gottlosigkeit und wieder Zugang ihnen zu geben in die Gemeinschaft, in dieses Vertrauensverhältnis zu Gott. Aber Sünde ist der Gottesverlust. Und das ist das Schreckliche. Und das musste Jesus durchleben, weil er als der letzte Adam stellvertretend für die gesamte Menschheit Sünde überwinden muss, indem er sie auf sich nimmt, die Erfahrung macht und dadurch aber, weil er gerecht ist, überwindet. Er hat sozusagen stellvertretend für die gesamte Menschheit diesen Schaden auf sich genommen. Und wir sollten das einmal bedenken. Diese vertraute Gemeinschaft mit dem Vater war für Jesus das Allerwichtigste, Kostbarste. Und genau auch das musste Jesus in kurzen Stunden durchleiden. Und so lesen wir im Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Sein Gebet bekommt keine Antwort mehr von Gott. Das ist für Jesus der größte Schmerz. Und er nennt aber ihn immer noch mein Gott. Er sagt nicht, o Gott. Und er sagt auch, du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Das wurde als Weissagung im Alten Testament im Psalm 22 ausgesprochen und fand seine Erfüllung durch Jesus Christus im Neuen Testament, wie Matthäus 27, Vers 45 berichtet. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das gesamte Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist diese Finsternis in der Welt, dieser Gottesverlust. Das hat Jesus durchleiden müssen. Und so hat er als der Messias seinen Geist in die Hände Gottes gelegt, wie Psalm 31,2 berichtet. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden, lass mich niemals zuschanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir und rette mich rasch. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Befreie mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gestellt haben. Denn du bist mein Schutzwehr. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Wieder eine Weissagung im Psalm 31. Und sie findet Erfüllung in Jesus Christus im Neuen Testament, wo wir im Lukas Evangelium 23, Vers 44 auch lesen. Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. In deine Hände empfehle ich meinen Geist, sein Menschsein. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Und die ganze Schar, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten zurück. Ab diesem Moment wird die Blindheit der Menschen weggenommen und werden erkennend. Jesus ist der Gerechte. Er ist der Sohn Gottes. Und das ist die gewaltige Veränderung. Er hat seinen Geist in die Hand des Vaters gelegt. Ganz seine Existenz in die Hand des Vaters gelegt. Alles ihm zurückgegeben. Ja, das ist die ganze Hingabe. Und das ist das vollkommene Opfer, wo der Zugang zum Allerheiligsten geöffnet wird, weil der Vorhang getrennt wird. Und Jesus hat diesen Zugang jetzt geschaffen zum Sühnedeckel, sein Blut vergossen. Und so hören wir dann, der Messias wird durch die Schuld seines Volkes durchstochen werden. Die Sünde gibt diesen Stich in die Seite Jesu. Und so davon spricht Zacharia im Kapitel 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt um den Erstgeborenen. Sie werden auf mich schauen, den sie durchstochen haben. Das ist Weissagung bei Zacharia. Und erfüllt wird es dann in Jesus. Wir hören es auch im Psalm 34, Vers 16. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihn alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Hier hören wir etwas, dass seine Gebeine nicht zerbrochen werden. Und wir erinnern uns auch an das Pascha des Volkes Israel in Ägypten. Auch da war die Anordnung, dass kein Gebein gebrochen werden darf. Alles das wird in Erfüllung gehen in Jesus. Und der Prophet Jesaja spricht in 53, Vers 5, denn er wurde um unsere Übertretungen willen durchstochen, durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wenn wir das bedenken, das alles wird ausgesprochen, bevor Jesus Mensch geworden ist. Und alles das tritt dann ein. Alle Schrift geht in Erfüllung. Jesus nach der Auferstehung sagt das. Es musste alle Schrift in Erfüllung gehen, auch über sein Leben. Und so sehen wir die Erfüllung in Jesus im Neuen Testament, im Johannesevangelium 19, 33 wird es bezeugt. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen, dass er gestorben war, zerschlugen sie ihm die Gebeine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einer Lanze in seine Seite. Sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, siehe, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Genau das ist so geschehen. Es war nämlich so, dass die am Kreuz da hingerichtet wurden, wurden nach einigen Stunden zur Sicherheit ihnen die Knochen zerbrochen, damit sie nicht irgendwie davonlaufen könnten noch und so weiter. Aber bei Jesus ist es anders. Es ist so vorausgesagt, es wird kein Knochen gebrochen, aber er wird durchbohrt. Und so wollen wir Jesus Christus als den Auferstandenen sehen, als den, der eben durchbohrt worden ist. Und Thomas hat eben das verlangt: Wenn ich das sehe, dann kann ich das glauben. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 2 bringt Petrus seine erste Auferstehungspredigt, Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte, Wunder und Zeichen, nämlich die sie alle gesehen haben, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden ist, habt ihr genommen und durch die Hände der Gottlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Das sind Tatsachen. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Das ist jetzt diese ungewöhnliche Botschaft. Und es ist erstaunlich. Paulus wird dann in Jerusalem gefangen genommen. Er ist jahrelang gefangen gehalten in Caesarea. Und er wird immer wieder verhört. Und er sagt, wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die Gott gegeben hat, bin ich jetzt ein Gefangener. Und was ist diese Hoffnung? Nämlich, dass Gott die Verheißung erfüllt, dass nämlich Tote auferstehen. Und auch damals war es schon so typisch, die Sadduzäer waren solche, die sagten, Auferstehung gibt es nicht. So wie man natürlich in der Gegenwart auch gerne solche Dinge sagt. Nein, Gott hat beglaubigt, es gibt Auferstehung. Und schauen wir das jetzt im Licht der Offenbarung an, im Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Hier sehen wir, alle Menschen sind Sünder. Und ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und in Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Lieben, und das hat Jesus an uns gemacht. Sehen wir in Vers 12 vom ersten Kapitel Offenbarung. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Meine Lieben, das ist das priesterliche Gewand. Jesus Christus ist Priester nach der Ordnung des Melchisedech, nach der Auferstehung. Vers 16, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Er hat in seiner Hand die Boten, die Abgesandten der Gemeinde. Und er ist mitten dieser Leuchter, das ist die Gemeinde. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Begegnung Johannes mit dem auferstandenen Christus, da war Johannes wie tot. Und Jesus musste ihn aufrichten. Er nimmt ihn mit seiner Hand und richtet ihn auf und bringt diese Botschaft. Ich war tot, aber siehe, ich lebe. Und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Kein Mensch kann über den Tod verfügen. Aber Jesus hat den Schlüssel über den Tod. Und so hören wir abschließend in Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Johannes, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Wir sollen rufen, komm, Herr Jesus. Und wenn da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wie bei Hesekiel am Ende zu den Füßen des Tempels eine Quelle entspringt, wird angedeutet von Jesus Christus, dem auferstandenen, erhöhten Herrn, da entspringt diese Quelle des Lebens, das lebendige Wasser, von dem wir kosten sollen, nehmen sollen, empfangen sollen. Wir sind immer wieder Empfangende, Gnade um Gnade, Empfangende von Christus, der den Tod überwunden hat, der auferstanden ist und lebt. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Und die Bitte achten wir. Wir müssen nämlich uns genau nach dem Wort Gottes halten. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plage zufügen, von dem dieses Buch geschrieben steht. Also es hat niemand das Recht, dem Wort Gottes noch etwas dazu zu ergänzen. Es gibt kein Hinzufügen. Und daher gibt es keinen Glauben, der über das Wort Gottes hinausgehen darf. Alle, die das so anfangen, haben das Wort Gottes verlassen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von dem Wort des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das ist die nächste große, dass das Wort Gottes mehr oder weniger gestrichen wird, nicht mehr geachtet wird. Man gleichsam sagt, das gilt jetzt nicht mehr. Nein, wir halten uns nach der Lehre der Apostel und Propheten, die niedergeschrieben sind im Wort Gottes. Und kein dieser Wort Gottes hört auf, Geltung zu haben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt er. Und er spricht dies und bezeugt: Ja, ich komme bald. Jesus sagt uns: Vertraut darauf, ich komme. Ich werde wieder offenbar. Und da sollen wir in dieser Haltung verbleiben jetzt. Wir verbleiben nicht in der Haltung, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Nein, er ist gestorben, aber auferstanden. Und er ist in Vollmacht. Und er hat das lebendige Wasser gebracht. Und dieser lebendige Glaube an Jesus rettet. Jesu Tod ohne Glaube hilft uns nichts. Und so sollen auch wir alle sagen: Ja, komm, Herr Jesus. Und dann können wir auch sagen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.